Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 37 bis 39. Da schreibt der Apostel Paulus: Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das große Thema des 8. Kapitels im Brief des Apostels Paulus an die Römer lautet Heilsgewissheit. Nach unserer menschlichen Beurteilung ist dieses Kapitel wohl das herrlichste, nicht nur im Römerbrief, sondern überhaupt in der ganzen Bibel. Und es gipfelt in den Versen, die wir gerade gelesen haben: Nichts kann die Kinder Gottes, also solche, die nach dem ewigen Ratschluss Gottes zur Gemeinschaft mit ihm berufen sind, von der Liebe Gottes in Christus Jesus trennen und sie daran hindern, das Ziel ewiger Herrlichkeit zu erreichen. Und das ist ja eine Frage, die in der Gemeinde Jesu immer wieder erörtert wird und bewegt wird. Kann es nicht doch sein, dass ein Kind Gottes auf der Strecke bleibt, bei all den Stolpersteinen, die ihm auf dem Wege begegnen? Kann es nicht doch sein, dass es nicht nur zu Fall kommt, sondern dass es liegen bleibt und das Ziel nicht erreicht? Das ist also eine Frage, die auch unterschiedlich beantwortet wird in der Gemeinde Jesu. Paulus gibt uns durch den Heiligen Geist hier eine klare Antwort. Ich lese einmal die Verse 35 bis 37, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In allen Glaubensprüfungen, denen wir ausgesetzt sind als Gotteskinder, welcher Art auch immer, wie diese Glaubensprüfungen auch immer aussehen mögen, überwinden wir weit, so sagt hier der Apostel Paulus. Aber in dem allen überwinden wir weit, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, so dass wir als Sieger aus dem Glaubenskampf hervorgehen. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin einfach ein Versager. Ich bin ein geborener Verlierer. Nun, ein Christ sollte so nicht sprechen. Zumindest sollte er das nicht im Blick auf Christus von sich sagen, durch den er ein vom Heiligen Geist geborener Gewinner ist. Paulus spricht hier von ganz extremen Erfahrungen, wenn er in Vers 35 schreibt, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Das sind ja ganz extreme Situationen, von denen Paulus hier spricht. So dass man sagen kann, all diese Situationen umfassen praktisch alles, was uns in diesem Leben in der Nachfolge Jesu begegnen kann. Die ersten Christen hatten ganz gewiss kein leichtes Leben. Im Gegenteil, sie hatten schwer unter Verfolgung zu leiden. Es gab enorme Drucksituationen in der Nachfolge Jesu, denen sie ausgesetzt waren. Nun, auch wir, die wir es wesentlich leichter haben, können allerdings auch etwas erzählen von leidvollen Erfahrungen, von Trübsalen, von allgemeinen Leiden, also solchen Leiden, denen alle Menschen, unabhängig davon, ob sie an Jesus glauben, ausgesetzt sind, oder aber speziellen Leiden, das heißt also solchen Leiden, die wir zu erdulden haben, weil wir zu Jesus gehören, also um Jesu willen. Wir wissen auch etwas davon zu sagen, wenn sich das bei uns auch ein wenig anders gestaltet. Und wir sind solchen Leiden, solchen Trübsalen, solchen Situationen, bei denen wir und in denen wir unter Druck stehen, manchmal ganz hilflos und ohnmächtig ausgeliefert. Das macht das Bild deutlich, das hier der Psalmist gebraucht. Es handelt sich ja hier um ein Zitat aus Psalm 44. Wenn also der Psalmist redet von den Schlachtschafen, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Da haben wir also ein Bild der Ohnmacht und der Hilflosigkeit vor uns. Und wir kennen solche Situationen. Da können wir nicht ausweichen. Da sind wir solchen Leiden, solchen Glaubensprüfungen hilflos auf uns selbst gestellt, hilflos ausgeliefert. Und wenn es hier heißt, den ganzen Tag, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, dann bedeutet das doch auch, dass es keine leidensfreie Zone gibt in unserem Leben. Das, was wir also immer so gerne wünschen, dass irgendwann doch einmal eine Zeit kommt, da es ohne Anfechtungen, ohne Not, ohne Probleme abgehen würde. Das wird niemals der Fall sein. Die Not, das Leiden, wird uns in unserem Leben immer wieder hartnäckig begleiten. Es ist einfach falsch, wenn man meint, irgendwann könnte man mal so weit sein, dass man überhaupt keine inneren oder äußeren Probleme mehr hätte. Fragen wir einmal unsere alten Geschwister, die kurz vorm Ziel stehen, ob sie das inzwischen erleben, dass es für sie keine Nöte und Anfechtungen mehr gibt. Das Gegenteil ist oft der Fall. Je näher wir an das Ziel kommen, je näher der Tag kommt, an dem der Herr uns hier aus diesem Leben erlösen wird und zu sich in sein ewiges Reich nehmen wird, desto heftiger sind oft noch die Nöte und Probleme und Leiden, mit denen ein Gotteskind es zu tun hat. Also den ganzen Tag, so heißt es hier. Das heißt, unser ganzes Leben hindurch haben wir mit Problemen und Nöten zu tun. Das klingt sehr deprimierend. Und das mag es auch hier und da für uns sein, aber das ist Realität, das ist die Realität. Christen sind Menschen, die nicht den Kopf in den Sand stecken vor der Wirklichkeit, sondern solche, die sich der Wirklichkeit stellen. Christen sind Realisten. Eine alte Schwester sagte einmal, 75% unseres Lebens bestünden aus Problemen, aus Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wer das jemals so errechnet hat, aber da ist sicherlich was dran. Also wollen wir uns das sagen lassen hier vom Wort, und das lehrt uns ja auch die Erfahrung. Es gibt kein problemfreies Leben. Und jemand, der zum Glauben an den Jesus Christus kommt, der soll wissen, dass er zusätzliche Probleme bekommt. Wir dürfen die Menschen nicht in die Irre führen, indem wir ihnen sagen, wenn du zu Jesus kommst, dann wird alles schöner und herrlicher, gibt es keine Probleme mehr und so weiter. Das ist ein großer Irrtum. Da täuschen wir die Menschen. Wenn jemand zum Glauben an den Jesus Christus kommt, dann beginnen damit ganz spezielle Arten von Nöten, von Leiden, von Anfechtungen. Alle Gläubigen in der Vergangenheit haben diese Erfahrung gemacht. Da gibt es keine Ausnahme. Petrus spricht von den Gläubigen in der Welt, die ebenfalls zu leiden und zu dulden haben. Von allen anderen eben auch. Nicht nur von uns, so sagt er, sondern alle anderen in dieser Welt haben auch zu leiden, alle, die zu Jesus gehören. Es gibt keine Ausnahme. Also darin ist die Bibel ganz nüchtern, ganz realitätsnah. Und in all diesen Erfahrungen lauert für einen Gläubigen die Gefahr und die Versuchung, sich von Christus abzuwenden und gleichzeitig verbirgt sich hinter all diesen Nöten die Absicht Gottes, seine Kinder tiefer in die Gemeinschaft mit Christus hineinzuführen. Das heißt also, solche Leidenszeiten, von denen Paulus hier spricht und von denen wir auch, wenn auch in anderer Form, etwas zu sagen wissen, solche Leidenszeiten sind Krisensituationen. Und entweder schlägt eine Krise zum Tode aus oder aber zum Leben. Es sind Krisenerfahrungen, von denen Paulus hier spricht, die dem Gotteskind durch Gottes Gnade nicht zum Tode, sondern zum Leben ausschlagen dürfen. Wir sollen siegreich aus der Not hervorgehen, stärker, als wir es zuvor gewesen sind. Wir sind in den Sendschreiben, die wir ja miteinander hier behandelt haben, immer wieder auf diesen einen Ausdruck gestoßen, überwinden, von dem Paulus ja hier auch spricht, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und so heißt es in den Sendschreiben immer wieder, wer überwindet? Und daran schließen sich dann bestimmte Verheißungen an. Es ist also ganz entscheidend wichtig, dass wir als Gotteskinder Überwinder sind, und Paulus sagt, wir sind es. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir fragen uns, was bedeutet das eigentlich, zu überwinden? Zunächst einmal heißt das, in Prüfungs-, in Bewährungssituationen Nein zur Sünde zu sagen. Ganz schlicht und einfach. Nein zur Sünde zu sagen. Und ja zum Willen Gottes, also zu dem, was Gott wohlgefällig ist. Alles, was Gott betrübt, soll in einer solchen Situation vermieden werden. Und der Wille Gottes soll praktiziert werden. Wie vielen Versuchungen sind wir als Gotteskinder ausgesetzt? Einer Versuchung zur Unversöhnlichkeit, einer Versuchung zur Bitterkeit, zur Unehrlichkeit, zur Heuchelei. Und wir könnten da noch vieles, vieles nennen an Versuchungen, denen wir als Gotteskinder ausgesetzt sind. Die Bibel ist voll davon. Und was es heißt, in solchen Situationen Nein zu sagen zur Sünde, Nein zu sagen, was aus unserem inneren bösen Herzen herauskommt, das lernen wir beispielsweise von Josef im Alten Testament. Wie sollte ich ein solches Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Er sagt übrigens nicht gegen Potiphar sündigen, sondern gegen Gott sündigen. Die Frau Potiphars wollte ihn zum Ehebruch verführen. Und Josef widersteht in dieser Situation und sagt Nein zur Sünde. Mit den Worten, wie sollte ich ein solch großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen. Das ist also das Erste, was wir bedenken wollen. Überwinden heißt, Nein zu sagen zur Sünde und Ja zu sagen zum Willen Gottes. Als Zweites bedeutet Überwinden, nicht in der Not zu verzagen. Wie der Apostel Paulus es schreibt im Hebräerbrief, in den Trübsalen nicht weich zu werden. Und schließlich dann doch alles über Bord zu werfen. Wir haben ein großartiges Beispiel dafür in der Apostelgeschichte in Kapitel 16. Paulus und Silas befinden sich in Philippi und stecken in großen Schwierigkeiten. Man hat sie ins Gefängnis geworfen, sie in das Innerste des Gefängnisses hineingelegt, eingesperrt, nachdem man sie zuvor gegeißelt, ausgepeitscht hatte. Es war keine angenehme Situation, in der sich die beiden hier befanden. Und das alles um Jesu willen. Sie waren ja unterwegs, um den Menschen das Evangelium zu bezeugen. Sie hatten sich nicht da hinein manövriert in eine solche Situation, sodass man sagen müsste, jetzt habt ihr euch die Suppe selbst eingebrockt, sieht zu, dass ihr sie auch auslöffelt, sondern sie waren dort im Gefängnis um Jesu willen. Sie litten um Jesu willen. Und dann wissen wir, was geschah. Um Mitternacht fingen die beiden an, Gott zu loben und zu preisen. Fingen sie an zu singen. Genau das ist es, was Paulus hier meint. wenn er sagt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir wissen um die Folgen dieses Lobpreises Gottes, dass Gott ein Erdbeben schickte und durch die ganze Situation hindurch der Gefängniswärter, der Kerkermeister zum Glauben an Christus kam, er und sein ganzes Haus. Es entstand dort in Philippi eine wunderbare Gemeinde, mit der Paulus dann über die Jahre hinweg aufs Engste verbunden war. Also mittendrin in der Not schenkt Gott hier ein Preisen und Loben. Das heißt, mehr als Überwinder zu sein. Nicht zu verzagen in der Not. Die Brocke nicht hinzuwerfen und zu sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn. Es bringt mir die Nachfolge Jesu nur Leid und Not und Anfechtung ein. Und alles schließlich über Bord zu werfen. Sondern dabei zu bleiben. Das heißt hier zu überwinden. Das ist also das Zweite. Nicht zu verzagen in der Not. Das Dritte. Und das ist vielleicht ganz besonders tröstlich für uns, für solche unter uns, die immer wieder unter ihrem Versagen leiden. Ich spreche jetzt nicht zu solchen, denen das völlig egal ist, ob sie nun dem Herrn gehorsam sind oder nicht, die einfach sagen, ich bin eh gerecht vor Gott, was soll's, wie ich lebe, sondern ich spreche von solchen, die es mit dem Wort Gottes sehr ernst nehmen und die die Ermahnungen der Heiligen Schrift sehr ernst nehmen. Die das Wort sehr ernst nehmen, solches habe ich euch geschrieben, dass ihr nicht sündigt, aber die dann eben auch lechzen nach diesem Trost. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Er hat unsere Sünden gesühnt. Und auch das fassen wir unter dem Begriff des Überwindens. Wenn ein Gotteskind fällt und wieder aufsteht, dann ist das Überwinden. Wenn es mittendrin im Versagen, mittendrin in der Sünde sagen kann, und dennoch werde ich selig. Dennoch werde ich selig. Weil Christus sein Blut für mich vergossen hat. Freue dich nicht, meine Feindin, wenn ich auch da niederliege, ich werde wieder aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Das ist Überwinden. Und ihr Lieben, das ist vielleicht das Größte. Das ist vielleicht das Stärkste, was wir unter diesem Begriff Überwinden fassen können. Dass jemand, der schwer gesündigt hat und sehr darunter leidet, aufstehen kann und sagen kann, ich gehe jetzt weiter, weil ich weiß, dass meine Sünde vergeben ist. Das ist ein herrlicher Triumph der Gnade Jesu. Mittendrin im Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit zu sagen, dennoch bin ich gerecht vor Gott durch das Blut Jesu. Das heißt überwinden. Überwinden, wir fassen noch einmal zusammen, heißt Nein zu sagen zur Sünde. Überwinden heißt mitten in Leiden, in Not, nicht zu verzagen, sondern wenn Gott es schenkt, ihn sogar zu preisen, weil er immer zu loben ist, immer zu preisen ist. Überwinden heißt nicht liegen zu bleiben, sondern nach dem Versagen und mittendrin im Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit aufzustehen und unseren Weg zu gehen. Und überwinden heißt auch, dass wir da, wo wir aus Schwachheit heraus falsche Entscheidungen getroffen haben, doch weitergehen im Glauben. Auch das gehört zum Überwinden. Dazu einmal ein Beispiel aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Da schreibt der Apostel Paulus, als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Worum geht's hier? Paulus befand sich in Troas und Gott hatte ihm dort eine offene Tür geschenkt fürs Evangelium. Und nun weiß er, dass Titus bei den Korinthern gewesen ist mit einem Brief, den Paulus geschrieben hat, den sogenannten Tränenbrief, der leider verloren gegangen ist. Und er wird plötzlich unruhig. Was ist los? Was ist los mit Titus? Was ist los mit den Korinthern? Wie haben sie reagiert auf diesen Brief, den ich ihnen geschickt habe durch Titus? Und diese Unruhe gewann solch eine Macht und Gewalt über ihn, dass er Troas verlässt und nach Korinth oder in Richtung Korinth reist, um Titus zu treffen, um zu erfahren, wie es den Korinthern ging. Das heißt also, er trifft hier eine Entscheidung, von der man sagen könnte, oder von der man zumindest vermuten könnte, dass sie falsch gewesen ist. Er hatte doch eine offene Tür in Troas. Eine solche Gelegenheit darf man nicht ungenutzt lassen. Den Menschen das Evangelium zu bringen, Menschen zum Glauben an Christus zu führen. Aber da war diese Unruhe in seinem Herzen. Da war diese Sorge um die Korinther und um Titus. Und das bewegte ihn so, dass er Troas den Rücken zukehrt und dieser offenen Tür den Rücken zukehrt. Und nun diese Entscheidung trifft. Ihr Lieben, eine Entscheidung wahrscheinlich aus der Schwachheit heraus. Und dann ist Paulus schrecklich niedergeschlagen, weil er diese Entscheidung getroffen hat, oder? Ist er schrecklich niedergeschlagen? Hören wir noch einmal, was er hier schreibt. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Allezeit Sieg, auch jetzt auf diesem Weg. Auch nach dieser Entscheidung, die ich aus meiner Schwachheit heraus getroffen habe. Er schenkt uns allezeit Sieg. Das heißt, mehr als Überwinder zu sein. Hier nicht zu verzagen, nicht niedergeschlagen zu sein, sondern seinen Weg weiterzugehen in der Gewissheit, der Herr Jesus schenkt allezeit Sieg. Auch da, wo wir aus der Schwachheit heraus falsche Entscheidungen treffen. Nun, wir kommen zu einer entscheidenden Frage. Wir kommen zu der Frage, wer garantiert dafür, dass wir überwinden? Wenn Paulus das hier so sagt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Stellt sich doch diese Frage, wie können wir denn überwinden? Wer garantiert, dass wir Überwinder sind? Wären wir hier auf uns selbst gestellt, so könnten wir keine Heilsgewissheit haben. Viele denken so. Von Gottes Seite ist ja alles klar, er hat alles für uns getan, aber jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir auf uns selbst gestellt und müssen Überwinder sein. Und genau das ist es, was die Tür öffnet für jede Art von Unsicherheit. Hier kommt die Unsicherheit hinein. Denn hier sind wir plötzlich wieder auf uns selbst gestellt. Wie kann man da Gewissheit des Heils haben? Da stellt sich doch die Frage, werden wir überwinden? Werden wir es schaffen? Werden wir auch treu sein? Werden wir mit solchen Situationen fertig werden? Wir wissen ja nicht, was noch kommen wird. Wir wissen nicht, welche Leiden und Nöte uns noch zugemutet werden in der Zukunft, für uns selbst, für unsere Lieben. Das wissen wir doch gar nicht. Aber wenn wir darüber manchmal nachdenken oder wenn wir an die Geschwister denken, dort in den Ländern, wo sie verfolgt werden um Jesu willen, und dann den Schluss daraus ziehen, das könnte auch uns mal passieren, dann kommt doch diese Frage auf, werden wir dann auch durchhalten? Werden wir nicht den Glauben über Bord werfen? Werden wir überwinden? Werden wir überwinden? Das ist doch die Frage, die dann aufkommt. Nun, es mag solche unter uns geben, die damit überhaupt gar keine Probleme haben. Denen ist es völlig egal, ob Gott in ihrem Leben verherrlicht wird und welches das Ziel ist, das sie anzusteuern haben, nämlich die ewige Herrlichkeit. Sie haben ganz andere Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen. Denen haben wir im Grunde genommen nichts zu sagen. Denen haben wir keinen Trost zu geben aus diesem Kapitel. Die brauchen das nicht. Und dann mag es auch solche geben, die davon überzeugt sind, sie werden überwinden, sie werden durchstehen, sie werden aushalten. Sie werden den Glauben nicht wegwerfen. Sie werden bei Christus bleiben. Auch solchen habe ich nichts zu sagen. Gar nichts zu sagen. aber denen, die angefochten sind, die wissen, da ist bei mir nichts zu holen, keine Überwinderkraft, keine Chance, die mit Petrus vielleicht schon manches Mal eine Bauchlandung erlebt haben, die inzwischen zu dieser Feststellung gekommen sind, wenn es auf mich ankommt, dann werde ich nicht ans Ziel kommen. Solchen habe ich etwas zu sagen, eine herrliche Botschaft. Wir achten darauf, dass es hier nicht heißt, sie müssen überwinden oder wir müssen überwinden, sondern Paulus schreibt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Er macht hier eine Feststellung. Er sagt, das ist einfach so. Kinder Gottes überwinden. Sie werden zum Ziel kommen. Sie werden nicht auf der Strecke bleiben. Und Paulus kann sich hier so ausdrücken, weil er hinzufügt, durch den, der uns geliebt hat. Durch den, der uns geliebt hat. Und das ist das Entscheidende. Schon die Frage, die er in Vers 35 stellt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi, zeigt, dass es hier nicht um unsere Liebe zu Gott geht. Natürlich haben wir den Herrn lieb, oder? Zumindest können wir sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist alles sehr schwach, aber du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Darauf kann ich mich nicht gründen. Und das ist nicht der Grund dafür, dass ich zum Überwinder werde und dass ich ein Überwinder bin. Sondern durch den, der uns geliebt hat, es kommt auf seine Liebe zu uns an, auf seine Liebe zu mir. Das ist das Entscheidende. Und dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Durch seine Liebe zu uns werden wir zu Überwindern. Und achten wir weiterhin darauf, dass es hier heißt, durch den, der uns geliebt hat. Paulus spricht hier in der Vergangenheit. Woran denkt er denn? Römer Kapitel 5, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren. Hat Gott damals in Christus Jesus das Erlösungswerk für uns vollbracht, als wir noch Feinde Gottes waren? Hat er seinen Sohn für uns gegeben, als wir noch Rebellen waren? Als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, hat der Herr Jesus sein Leben damals für uns gegeben. Dann wird er dafür sorgen, in seiner großen Liebe, in der er sich am Kreuz für uns dahingegeben hat, dann wird er dafür sorgen, dass wir auch bei ihm bleiben, dass wir beharren. Es kommt also nicht auf mich an, sondern es kommt auf ihn an. Das ist das Entscheidende. Darum heißt es ja, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Der Test, der hier zu bestehen ist, geht die Liebe Christi an und nicht meine Liebe zu ihm. Es ist wichtig, dass wir das bedenken, denn darin liegt der entscheidende Trost in diesen Versen. Sollte er jetzt nicht alles daran setzen, uns zum Ziel zu bringen? Er tut es durch seine hohe priesterliche Fürbitte. Er tut es durch sein seelsorgerliches Reden mit uns, indem er uns tröstet, indem er uns ermahnt. Er tut es dadurch, dass er uns jeglicher Art von Leiden zum Besten dienen lässt. Römer 8, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und er tut es auch durch die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Dadurch, dass wir uns untereinander stärken dürfen im Glauben an den Herrn Jesus. Stell dir einmal vor, du wärst ganz allein auf dem Weg mit dem Herrn. Ganz allein. Stündst ganz alleine da. Es gibt Menschen, die diesen Weg gehen müssen nach dem Willen Gottes. Aber du hast die großartige Möglichkeit, Gemeinschaft des Glaubens zu pflegen. Mit anderen, die auch auf dem Weg sind. Welch eine Stärkung, welch eine Gnade ist das, die wir haben. Also alles steht in Bezug zu ihm selbst, zu Jesus selbst. Und darum sagt Paulus, durch den, der uns geliebt hat. Denken wir nochmal zurück an Josef, der zur Sünde Nein sagt, zu dieser schrecklichen Versuchung Nein sagt. Warum sagte er Nein? Weil er solch einen edlen Charakter hatte? Ganz gewiss nicht. Sondern weil der Geist Jesu in ihm die nötige Gottesfurcht wirkte. Sollte ich ein solch groß Übel tun und gegen Gott sündigen, das war der Geist Jesu in ihm. Durch Christus, durch den, der ihn geliebt hat, wurde er hier zum Überwinder. Warum müssen wir denn nicht verzagen, wenn wir gesündigt haben oder wenn wir tiefer die sündhafte Natur erkennen, die wir in uns tragen? Warum können wir weitergehen? Warum dürfen wir im Glauben wieder aufstehen? Weil wir wissen, dass da, wo die Sünde mächtig ist, die Gnade umso mächtiger ist. Warum brauchte Paulus im Gefängnis zusammen mit Silas nicht zu verzagen? Nun, weil er ein Optimist war, oder? Paulus hatte eben eine glückliche Natur. Es gibt ja solche Menschen. Es wird schon alles irgendwie werden. Nun, dass Paulus kein Optimist war, das lernen wir aus dem ersten Korintherbrief, wo er den Korinthern schreibt, dass er dort bei ihnen gewesen ist, in Furcht und Zittern und in großer Schwachheit. Paulus war kein Optimist. Warum konnte er hier so überwinden? Warum? Nun, weil er wusste, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das wusste er. Und er wusste, dass er nach dem Willen Gottes dort war und dass Gott alles zum Besten wenden würde. Das wusste er. Darum wurde er zum Überwinder. Er wurde zum Überwinder durch den, der ihn geliebt hat, durch Christus. Und genauso war es dort in dieser Situation, als er Troas verließ und er dann sagen konnte, ja, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug einher. Ein Bild aus dem Altertum, da ging es dann um Feldherren, die nach einem Sieg Einzug hielten, triumphierend Einzug hielten in Rom. Paulus vergleicht sich und die Gemeinde Jesu damit. Ja, warum konnte er das denn sagen? Nun, weil er etwas wusste von der Souveränität Gottes. Gott führt mich, auch da, wo ich unglücklicherweise falsche Entscheidungen treffe. Gottes Souveränität steht da drüber. Also haben wir Sieg alle Zeit und sind alle Zeit Überwinder. Das ist es doch. Also wir überwinden nicht durch uns, sondern wir überwinden durch den, der uns geliebt hat. Und darum schließt Paulus hier dann mit den Worten ab, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Achten wir auf dieses kleine Wörtchen, denn. Das liefert uns die Begründung fürs Überwinden. Paulus sagt nicht, wir überwinden und deshalb bleiben wir bei Christus. Sondern Paulus sagt, weil Gott uns liebt in Christus, weil uns niemand von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, darum sind wir Überwinder. Merken wir den Unterschied? Es ist umgekehrt, als wir es von Natur aus haben wollen. Und darum ist Paulus gewiss, absolut gewiss. Es ist Gottes Liebe in Christus zu uns, die durch nichts zu erschüttern ist. Man muss in diesen Versen nicht unbedingt jeden einzelnen Begriff ausdeuten. Es handelt sich vielmehr um eine Zusammenfassung aller denkbaren Lebensumstände und auch Mächte der Finsternis, die die Auserwählten in die Gefahr bringen könnten, von Gott abzufallen. Und Paulus sagt, nichts, gar nichts von all dem kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Sie ist es, die uns zu Überwindern macht. Sie, ganz allein sie. Und zwar zu Überwindern nicht nur knapp, sondern überragend, weit, so sagt er. Wie soll ich sonst auch am Ziel kommen, ihr Lieben? Weiß jemand einen anderen Weg unter uns? Wenn du sagst, ich werde schon durchkommen, ich verlasse mich darauf, dass ich treu sein werde, bist du sicher? Du kannst dir niemals sicher sein. Deiner selbst kannst du dir niemals sicher sein. Aber du kannst dir der Liebe Christi sicher sein, absolut gewiss, der Liebe Gottes in Christus Jesus. Und darauf stützen wir uns und darum haben wir Heilsgewissheit erleben. Paulus schließt hier triumphierend ab. Und zwar schließt er das ab, was er in dem ganzen Kapitel in wunderbarer Weise entfaltet hat. Die, die in Christus Jesus sind, die, die an ihn glauben, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Sie haben kein Verdammungsurteil mehr zu fürchten. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und solche wird Gott mit absoluter Gewissheit zum Ziel ewiger Herrlichkeit bringen. Über alle Hindernisse hinweg. Amen.